dein Podcast am Start von der DJ Allianz, das ist kein Standard. Beat Stories und alles, was zählt, mit Stefan und Olli, die DJ-Welt erzählt.
Ach so, ja, hallo Datenschutz, Junge. Was soll denn das? Ich habe hier noch nicht mal einen Kaffee eingegossen. Was ist denn das schon wieder für ein Scheißtag heute?
So. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Hot Cues Podcasts.
Zu Hot Cues Podcasts.
Hot Cue Podcasts.
Das kann nur scheiße werden heute.
Das wird lustig. Haben wir eigentlich ein Thema?
Lassen wir das. Nein,
ach komm,
ich
wir
nicht.
Fangen einfach an mit Was war die Woche und dann kriegen wir schon irgendein Thema hin. Also,
Olli,
was
fängst
war
mit
die
dem
letzte Woche?
Ja, genau. Du fängst mit dem Schwierigsten an. Weiß ich doch nicht. Warte, ich mache einen Kalender.
Ach, Hauptversammlung, Kassenprüfung. Kassenprüfung war schon länger rum.
Ja, die haben wir beim letzten Mal schon erwähnt, obwohl die sich lange hingezogen hat, ja.
Das stimmt, ja.
Was haben wir denn hier? Letzte Woche. Wir haben letzte Woche Podcast gemacht, oder?
Ja.
Ja, Gott sei Dank, da brauche ich bloß eine Woche. Ja, also.
Das ist ja einfach. Was war letzte Woche nochmal?
Ja, also tatsächlich habe ich die letzte Woche im Schwerpunkt damit verbracht, mit Jonas zusammen unterwegs zu sein. Wir haben uns so gut wie jeden Tag gesehen. Der Hintergrund ist natürlich die Aufstellung der neuen Agentur, die wir jetzt zusammen machen. Und damit haben wir natürlich insgesamt, ich glaube, 3 Termine mit Locations gehabt, mit denen wir uns zusammengesetzt haben, das Konzept vorgestellt haben und dann entsprechend auch die Kooperation besprochen haben. Und parallel dazu haben wir dann uns natürlich auch schon mit den Kollegen getroffen, ich will das immer nicht so nennen, aber es ist irgendwie sowas wie Bewerbungsgespräche, ne? Weil wir jetzt die Kollegen aus seinem Netzwerk und aus meinem Netzwerk natürlich zusammen migrieren in das neue Modell. Und wir haben uns vorgenommen, den Fokus ja hier ganz spezialisiert zu setzen, dass es uns nicht darauf ankommt, was derjenige, also es kommt uns schon darauf an, aber nicht im Schwerpunkt. Darüber hinaus, über das, was der Kollege kann, was er hat, was er an Technik und so weiter und so fort hat, liegt unser Fokus ganz besonders auf dem Menschen, weil wir uns gesagt haben, wir möchten in diesem Segment, speziell Hochzeiten, eben Menschen mit Menschen verbinden und nicht irgendwie Menschen mit anonymen Dienstleistern, die gerade so ins Raster passen nach dem, was sie an Erfahrung haben, sondern hauptsächlich sollen sie eben auch menschlich zusammenpassen. Und deshalb haben wir mit jedem einzelnen Kollegen eben auch separate, ich will es mal nennen, Bewerbungsgespräche, die einfach nur dazu dienen, das, was der Kollege in einem ausführlichen Formular angegeben hat, nochmal mit eigenen Worten aufzunehmen und natürlich auch Besonderheiten in einem lockeren Kontext zu erfahren. Also das sind so kollegiale Augenhöhe-Gespräche, die dann entsprechend nur dazu dienen, um den Kollegen menschlich besser einschätzen zu können. Und davon haben ganz paar Termine diese Woche stattgefunden. Und Dann war es natürlich auch so, dass ich ganz, ganz viele Sachen noch parallel machen musste. Auswertungen vergangener Veranstaltungen, die ein bisschen aufwendiger waren, weil Betriebsfeiern mit teils Videoaufzeichnungen und auch Hochzeiten, die das irgendwie, es waren irgendwie, keine Ahnung, 4, 5 Wochen, wo jetzt irgendwie jeder wenigstens noch einen Mitschnitt haben wollte von irgendwas, wo ich sage, okay, ich stelle Kamera mit auf und gebe dann die Rohdaten mit. Also ich bearbeite da nichts nach. Aber das alles zusammenzutragen und wenigstens Audio mit Video zu synchronisieren, das ist schon, muss man erstmal alles reinkriegen. Ja, dann hast du es ja gerade vorhin schon angesprochen. Dienstag war Jahreshauptversammlung, bei der ich, also ich muss ja dazu sagen, ich bin ja, es ist kein Geheimnis, dass ich aktuell so ein bisschen an einem mentalen Tiefpunkt hänge, der noch nicht so ganz vergehen will. Und der Dienstag war für mich emotional sehr aufreibend in dieser Jahreshauptversammlung, weil es sich mir wieder gezeigt hat, egal wie schwer und wie stressig und wie viele Rückschläge man gerade hat, ne, Hashtag Wasserschaden und Co., dass eigentlich das, was wir hier eigentlich den ganzen Tag machen, richtig ist. Und mit dem, was uns auf der Jahreshauptversammlung da an Zuspruch und Unterstützung entgegenkam, da bin ich mehr als zweimal so in Tränen ausgebrochen dabei. Und es war für mich ein sehr bewegender Moment, auch die Beschlüsse, die gefasst wurden, entsprechend auch sehr wegweisend waren. Und das hat mir sehr, sehr viel bedeutet an diesem Tag. Und ja, das habe ich bis heute noch und werde ich noch länger mitnehmen. Es beschäftigt mich. Und ja, dann der Rest der Woche natürlich auch wieder entsprechend, ja, was willst du groß sagen? Agenturbetrieb, Agenturarbeit und eigene Veranstaltungen, alles unter einen Hut zu kriegen. Nebenher dann natürlich noch die ganzen Geschichten, die administrativ mit der DJ-Allianz zusammenhängen. Und letztendlich dann auch noch am Wochenende Veranstaltung. Also ich denke mal, das ganz große Potpourri an verschiedenen Dingen, die da zusammenkommen, wollen wir jetzt nicht ausweiten, weil ansonsten ist der Podcast gleich wieder vorbei. Und ich würde an der Stelle tatsächlich einmal abgeben. Stefan, deine Woche, wie sah die aus?
Ich habe erstmal noch eine Frage zu eurer Agenturgeschichte. Du hast ja erzählt, ihr macht mit jedem DJ ein direktes Gespräch, finde ich auch total gut, mache ich ja auch so, ne? Ist auch das Konzept bei mir, die DJs einfach gut kennenzulernen. Aber macht ihr auch einen Termin, wo alle DJs mal zusammenkommen, wo die sich untereinander auch vernetzen und austauschen? Und
Ja, den haben wir auch schon stehen. Der ist tatsächlich am 23. April.
Also in einem Monat, das ist gut.
Genau, richtig. Und bis dahin wollen wir möglichst alle Kollegen persönlich gesprochen haben. Es ist ja so, wir kennen uns natürlich schon. Ich kenne einige Kollegen schon seit 10 Jahren. Jonas kennt seine Kollegen schon seit mehreren Jahren und den jeweils anderen. Also das ist so, dass Jonas mehr Chance hat, die langjährigen Kollegen von mir besser kennenzulernen und auch andersrum. Dafür machen wir es auch hauptsächlich. Ja. Und ja, wir haben insgesamt, ich glaube, ich würde schätzen, dass es jetzt so ungefähr 22, 24 Gespräche sind so in der Dreh.
Oh krass, ja. Das ist schon einiges.
Es ist
toll. Da bin ich froh, dass sich das bei mir über viele Jahre verteilt entwickelt hat.
Das hat es ja bei mir auch, aber der Schritt ist ja jetzt nochmal wie so ein neuer Anfang.
Ja, ich verstehe schon.
Deswegen ist es jetzt ein bisschen intensiver, das Ganze, aber auch das werden wir schaffen. Spätestens zum Mai, Anfang Juni sind wir dann komplett neu aufgestellt. Es läuft ja schon alles im Hintergrund, ne? Aber so dieser... Das richtig komplette, der komplette Workflow entsteht, glaube ich, auch dann erst voll und ganz im Jahr 27. Aber die Ausstellung war jetzt, also die Ausrichtung auf 26 war jetzt der Fokus, dass wir das Jahr nutzen, um alles in die Wege zu leiten, alles aufzustellen und dann entsprechend in die Gänge zu kommen.
Finde ich gut. Okay, ja, meine Woche war ähnlich wie bei dir, natürlich auch von Agenturarbeit, aber auch von der Jahreshauptversammlung sehr geprägt. Bei der Jahreshauptversammlung ist ja so, dass ich als erster Vorstand die in der Regel auch leite und dementsprechend auch alles vorbereiten muss. Dementsprechend war schon das letzte Wochenende, der Montag und so, war eigentlich komplett Jahreshauptversammlung für mich Thema. Dann habe ich mich in der letzten Woche tatsächlich sehr intensiv um die neue Website der DJ-Allianz gekümmert. Die ist jetzt auch in den Endzügen, wird die Tage auch online gehen und wird schlanker, deutlich schlanker sein, wird vom Informationsgrad her mehr darauf eingehen, was wir als Verband für die Branche tun, da wir ja die News und Events und auch das Thema DJ-Suche komplett ausgelagert haben auf externe Seiten, konnte man hier eine ganz neue Struktur, finde ich, schaffen in manchen Bereichen. Viele Dinge habe ich auch einfach übernommen, ne, weil es einfach gut war, aber es gibt das ein oder andere, was wirklich komplett neu strukturiert ist und dadurch einfach auch ein bisschen mehr Übersicht gibt. Und wir hoffen natürlich, dass wir damit vielleicht das ein oder andere Mitglied noch ein bisschen mehr von uns überzeugen können, aber auch die KI entsprechend mit den Informationen füttern, die sie braucht, um über uns auch schreiben zu können. Ansonsten war ich in der letzten Woche dann noch beschäftigt mit der Q-Point DJ. Das ist auch ein All-Time-Ding. Also auch wenn wir nicht drüber sprechen, könnt ihr immer sicher sein, dass da auch was gelaufen ist. In der letzten Woche habe ich tatsächlich viel am Messeplan gearbeitet, die Aussteller eingezeichnet und habe auch die ersten Rechnungen geschrieben, Anzahlungsrechnungen und Fragen beantwortet, natürlich von Ausstellern, sehr viele auch. Ein Highlight für mich in der letzten Woche war der Besuch bei Audio Pro in Heilbronn. Da war ich mit Melin und mit Toni Lötzke, unserem Area Manager aus Baden-Württemberg. Dort haben wir im April nämlich ein Crossfade und also Audio Pro ist, würde ich jetzt sagen, von allen Locations, die wir bisher hatten, also mit einer der geilsten Locations, in denen wir ein Crossfade machen. Das ist so geil dort. Also da geht wirklich das Audio-Herz schlägt hier höher. Und ich weiß, wenn Olli dabei gewesen wäre, weiß ich nicht, ob wir da so schnell wieder rausgekommen wären.
Ja, oder also, überhaupt wieder rausgekommen.
Oder überhaupt, also da auch viel Studiotechnik, Medientechnik und so weiter, alles vor Ort, Lautsprecher alle anhörbar von JBL, die ganzen Pro-Systeme. Also ist wirklich richtig cool. Ich bin mir sicher, das wird ein richtig geiles, geiles DJ-Treffen. Und gleichzeitig habe ich da die Location auch als neue Workshop-Location entdeckt. Ist auch vom Standort her, glaube ich, sehr gut, weil Heidelberg, Heilbronn, Mannheim, Ludwigshafen, Karlsruhe, Stuttgart, alles innerhalb von einer Stunde. Ja, ich glaube, der Einzugsbereich ist da einfach groß und in dem Bereich, also in dieser Region, haben wir bisher ja noch keine Workshops angeboten und da werde ich mal schauen, dass wir da vielleicht das ein oder andere vielleicht sogar in diesem Jahr noch realisieren. Mal schauen.
Na, siehst du.
Läuft. Ja, dann war ich am Samstag auch auflegen, hatte eine Hochzeit und darüber können wir vielleicht sogar ein bisschen sprechen. Mir ist der absolute Super-GAU mal wieder passiert. Mir ist es schon einmal in meinem Leben passiert, aber dieses Mal war es nicht ganz so schlimm, muss ich dazu sagen. Ich habe den falschen Hochzeitstanz angespielt.
Läuft.
Aber es war tatsächlich, also man kann sich jetzt drum streiten, ob das mein Fehler war. Ich habe die Technik in der Location dort genutzt und da stehen zwei schon etwas in die Jahre gekommene CDJ 900 Nexus und ich habe halt sehr euphorisch das Ganze anmoderiert und die Leute waren alle on fire, haben geschrien, die Stimmung war geil und ich hol aus und drück auf die Play-Taste und durch die Erschütterung hat der scheinbar den Track geskippt. Also es war schon der richtige Song geladen und dann lief der Song so los und ich denke zu dem ersten Moment so, hey, was hatten die für einen komischen Hochzeitstanz? Da war das irgendwie ein Hintergrundmusiklied.
Also jetzt, also ganz ehrlich, jetzt kann man so zwei Szenarien besprechen. Zum einen, wie in die Jahre gekommen kann ein CDJ sein, dass sowas passiert? Und oder zweites Szenario, wie heftig und behämmert kann man auf die Taste drücken, dass der Tracks gibt?
Ich glaube, es war vielleicht eine Kombination aus beidem.
Oh Mann.
Aber es war total witzig. Die Braut guckt mich so an. Du Stefan, das ist nicht unser Tanz. Und ich so, ja, ne? Klingt irgendwie anders.
Du hättest jetzt richtig geil kontern müssen. Hättest gesagt, ey du, das ist gar nicht meine Hochzeit.
Ja, war auf jeden Fall, also es war kein Abbruch für die Feier, es war mir auch niemand böse, es war wirklich, ich habe ja auch innerhalb von Sekunden reagiert, der richtige Song war da, insofern war das alles halb so wild. Dann lief die Party, ja, die Leute waren auch alle, du hast schon gemerkt, die wollen, die haben Bock gehabt, das war geil, ich war wirklich so richtig on fire, ja. Und dann stürzt der Player ab. Da ist wirklich einfach der komplette CDJ abgestürzt und aufgrund dessen, also es ist zuerst der Player abgestürzt, der hat so kurz geruckelt, dann ist einfach das Bild zusammengefallen und dann hat sich DJ Pro aufgehangen. Weißt du, es ist so, als ob es nicht reichen würde, dass ein Player abstürzt, ja, alles cool. Nein, die Software hat sich auch noch aufgehangen und zwar so, dass ich den Mac neu starten musste.
Ja, das ist ja vollkommen Jackpot. Aber theoretisch, was für ein Learning für die Zukunft raus, dass du eigentlich sicherheitshalber doch lieber die Dinger Standalone nutzt und nicht mit Software?
Nee, mein Learning ist einfach das, dass ich in Zukunft vielleicht dann doch in der Location im oberen Teil meinen eigenen Controller nutze, weil unten stehen die CDJ 3000. Da ist alles aktuell, auf dem aktuellsten Stand, das läuft doch alles, ne? Aber oben ist halt mittlerweile echt ein bisschen in die Jahre gekommen.
Aber das heißt ja nicht, dass es dir nicht in anderen Locations auch passieren kann. Mit egal welcher Stand der Technik das ist. Gut, ja, bei den 3000ern also, sollte es wirklich nicht vorkommen, aber.
Also ich sag mal so, letzten Endes ist es mal wieder, und das war auch so der erste Gedanke, den ich hatte, naja, weißt du, mit so einem Standalone-Gerät, da hatte ich das halt bisher so nicht. Also so lange Ausfälle und so Komplikationen hatte ich noch nie mit einem Standalone-Gerät, egal ob von Denon oder von Pioneer. Und für mich war das irgendwie so mal wieder der Beweis dafür, ein Laptop ist halt auch immer noch mal eine zusätzliche Fehlerquelle. Ich meine, ich habe letzten Endes den Fehler auch gefunden, warum der Player wahrscheinlich abgestürzt ist und dann der Laptop. Das lag vermutlich am Kabel. Ich habe nämlich später, als ich gegangen bin, also da ist mein Location-Switch, ne, zur richtigen Party, dann später geht's dann runter in den Club. Und dabei ist mir aufgefallen, dass das Kabel scheinbar einen Wackelkontakt hatte. Und dann habe ich natürlich auch unten gleich ein ganz anderes Kabel verwendet. Aber es ist halt einfach eine zusätzliche Fehlerquelle. Ne? Das kann man so, glaube ich.
Mag sein. Aber am Ende, ja, komplett gefeit davor bist du nie. Musst halt immer klar, nur in der Situation richtig reagieren, ja.
Ja.
Tatsächlich, ich habe eine Premiere gehabt am Wochenende. Und zwar bin ich das erste Mal mit dem System One losgefahren. Und zwar wirklich so, dass ich kein Backup dabei hatte. Ich habe nicht den Performer noch zusätzlich mitgenommen oder sonst was, sondern ich war mir so sicher, dass der System One wird das schon machen. Im Zweifel kombiniere ich den mit Serato und habe trotzdem meine Library, also das, was ich so am gängigsten habe, meine Standard-Library auf SD-Karte gepackt und hatte das dabei. Also ich dachte mir, ich habe das Backup im Backup.
Ja, und?
Jetzt habe ich eine Frage erwartet, aber okay. tatsächlich würde ich aus der Erfahrung einfach mal ein bisschen was berichten. Also ich kann euch so viel sagen. Es ist alles gut gelaufen, aber es gibt so Dinge, die mir noch nicht zu 100% gefallen.
Oh, jetzt bin ich gespannt.
Ja, also zum Ersten können wir auf jeden Fall festhalten, ich persönlich bin überzeugt vom System One. Ich finde es geil, das Teil. Das macht auch Spaß. Ich hatte ja schon mal durchblicken lassen, dass das Einzige an dem Gerät, also bevor ich es in der Hand hatte, was mir eben nicht gefiel, war, dass es ein Zweikanaler ist. Und ich bin so der typische Vierkanaler, der das nicht, muss ich dazu sagen, jetzt nicht den ganzen Abend auf vier Kanälen spielt, aber dann zwischendurch mal 20, 30 Minuten brauche ich vier Kanäle, um wirklich meine gewohnte Performance dann auch abzuliefern, wenn es mal richtig so High-Level oder Peak-Time wird, dann brauche ich vier Kanäle, um wirklich auch schnell und effizient dann auch alles so abzuspielen, wie ich es gewohnt bin. Aber es ist durchaus machbar, das auch auf zwei Kanälen abzubilden, weil, und jetzt wird es ein bisschen detaillierter, es gibt so die Vor- und Nachteile, die sich jetzt hier ergeben, die das Ganze aufheben. Weil oftmals brauche ich die vier Kanäle unter Serato, muss ich dazu sagen, weil ich nicht die Möglichkeit habe, in der Software vorzuhören. Und dadurch nutze ich oftmals Kanäle 3 und 4 zum Vorladen und Reinhören, bevor ich den dann wirklich in meine Maindecks 1 und 2 packe. Wir lassen das jetzt mal außen vor, in den Zeiten, wo ich wirklich über vier Kanäle mixe und performe, das kommt deutlich weniger vor, als dass ich sie wirklich zum Vorhören nutze. Weil das stört mich bis heute am allermeisten bei Serato, dass es keine Möglichkeit gibt, die Tracks vorzuhören, ohne sie ins Deck zu laden. Und das ist halt scheiße. Das wirst du mir zustimmen, nehme ich an.
Ja, ich war jetzt ein bisschen schockiert darüber, dass du die Decks zum Vorhören nutzt, aber vorhören muss man natürlich irgendwie, ja.
Ja, natürlich. Ja, du hast ja zum Beispiel, warum ich die zum Vorhören nutze, ist ganz einfach. Es ist ja so, dass du auch eine Prepare-Liste hast. Also ich entscheide ja in einem Titel erst, was ich als nächstes spiele. Ich habe meine Wunschtitel auch in der Prepare-Liste oder in der Vorbereitungsliste, wie man sie auch immer nennen möchte, und habe natürlich eine Idee, wo die Reise hingehen kann als nächstes. Da habe ich so meine Kombination und so weiter und so fort. Und jetzt packe ich mir, je nachdem, wie ich gerade die Stimmung beobachte, natürlich die einzelnen Titel in diese Vorbereitungsliste und kann sie aber nicht vorhören. Gerade wenn Wunschtitel dabei sind von Titeln, die ich vielleicht länger nicht gehört habe oder wo ich einfach mal wissen will, okay, die ersten 6, 8, 12 Takte, sowas, oder den Key reinhören, kann ich mir zwar anzeigen lassen, aber der ist nicht immer komplett zuverlässig. Das bedeutet, ich müsste schon ab und zu mal reinhören. In dem Moment, wo ich den aber aus dieser Vorbereitungsliste ins Deck lade, um ihn vorzuhören, ist der aus dieser Vorbereitungsliste weg. Und es kommt nicht selten vor, dass ich mich dann nach dem Vorhören dafür entscheide, okay, der kommt doch zu einem späteren Zeitpunkt. Bedeutet also, ich muss den Titel wieder neu raussuchen und wieder neu in diese Vorbereitungsliste laden, weil er nicht drin bleibt. Sobald ich den in irgendein Deck lade, wird er da rausgenommen. Und das nervt halt. Ja? Und deswegen, unter Serato schwer. Und das ist jetzt, also das ist nicht jetzt, sondern das ist generell in der Engine auch ein bisschen anders, weil du dort an den Standalone-Geräten ja auch per Tastendruck einfach in der Create oder, also Create sag ich schon, in der Prepare-Liste auch vorhören kannst. Und das ist so die Kombination, die ich ganz geil finde, aber es ist natürlich, wenn du jetzt den System One in diesem Controller-Mode verwendest mit Serato, immer noch nicht möglich, den dann vorzuhören. Das ist schade, aber ist jetzt noch nicht das Schlimmste daran. Also habe ich mir, wie gesagt, um das zu umgehen, vorgenommen, auf dieser Veranstaltung hauptsächlich mit meiner Main-Library der SD-Karte im Standalone-Modus des System One zu arbeiten. Und ich kann euch eins sagen, das geht geil. Jeder, der länger mit Serato schon zu tun hatte oder schon ursprünglich irgendwie begeistert von Serato ist, der ist das meistens aus einem ganz bestimmten Grund, weil die Latenz in der Performance extrem gering ist. Wer jetzt vielleicht eher schon jahrelang mit Virtual DJ zusammenarbeitet oder da arbeitet oder eben auch die Engine schon ewig lange jetzt gewohnt ist, der wird den Unterschied nicht wirklich merken oder dem wird nichts fehlen. Wer aber, wie gesagt, mit Serato schon länger unterwegs ist und das gewohnt ist, der wird deutlich einen Unterschied merken, weil Serato ist dafür auch nicht ohne Grund am beliebtesten bei Scratch-DJs oder Battle-DJs in dem Falle, weil eben diese Latenz so extrem gering ist, dass das nahezu sich wie Echtzeit anfühlt. Und ich nehme jetzt bewusst auch keinen Bezug zu noch weiteren Software, weil die haben alle unterschiedliche Reaktionszeiten. Die meisten davon sind sehr, sehr gut. Aber Serato ist für mich persönlich derjenige Anbieter, der es am besten gelöst hat, seit eh und je. Und wenn man jetzt mit Serato gespielt hat und dann geht man wieder auf Standalone-Gerät von der Prime-Serie zum Beispiel, wohlgemerkt unter der Version 4.6, dann ist das schon ein krasser Unterschied. Das kann man kaum beschreiben, das ist halt anders. Und jetzt mit der Standalone auf dem System One in der 4.6 unter Engine ist das so krass dicht an der Performance von Serato dran, dass ich echt erstaunt war. Das geht so gut, dass ich echt auch schon lange sage, das hast du ja auch schon mitbekommen, wie wir in Amerika waren, ich habe das erste Mal wirklich selbst an dem Ding gestanden und habe gesagt, das hat mit der Engine nichts mehr zu tun. Das ist nicht mehr die Engine, die ich kenne. Und das war schon eigentlich der Game Changer in meinem Kopf. Hast du irgendwie Zwischenfragen? Weil ich mache jetzt hier so einen Monolog oder sowas. Ich würde dir gerne auch mal die Gelegenheit geben.
Ich hätte schon die ein oder andere Zwischenfrage gehabt, aber ich konnte nicht eingrätschen.
Ach so,
ja, ich meine, letzten Endes super spannend, was du berichtest. Für mich war das aber klar, weil wenn Rain ein Standalone-Gerät rausbringt, und ich glaube auch, dass es deshalb wahrscheinlich so lange gedauert hat, da war auch in Music und Denon und insbesondere den Entwicklern von der Engine DJ klar, dass das von der Performance her eine ganz andere Hausnummer sein muss, als das, was man bisher so kannte. Deswegen war das für mich eigentlich keine Überraschung, dass die Latenz sich da so angeglichen hat in Richtung Serato. Und ja, auch die Waveform sehr ähnlich aussieht.
Oh ja, oh ja.
Also man geht da bei InMusic, glaube ich, genau den richtigen Schritt, weil letzten Endes ist es genau das, was du sagst. Es ist die Gewohnheit. Man ist es irgendwie gewohnt, mit einer Software zu arbeiten, und diese Umstellung, die muss so klein wie möglich sein, dass die Hürde halt so klein wie möglich ist, um eine Umstellung zu wagen. Und ich wage zu behaupten, dass wir in den nächsten Jahren wahrscheinlich künftig auch auf großen Bühnen den RAIN System One stehen sehen werden. Weil der, finde ich, also für diese Scratch, ne, also alle, die halt scratchen im Hip-Hop-Bereich und so, weil der nämlich den Spagat perfekt schafft und es, glaube ich, vielen DJs viel einfacher macht, auch auf Plattenspieler zu verzichten. Ich weiß, es gibt den einen oder anderen, der noch sagt, es geht nichts über 12-Inch. Und es gibt auch viele, die sagen, naja, so ein Plättern muss mindestens irgendwie 10-Inch haben, damit man ordentlich damit arbeiten kann. Aber es gibt auch ganz viele, die ich kenne, die mit den kleineren Jogs hier super, super geil scratchen. Und letzten Endes ist auch das nur eine Gewohnheitssache. Ich bin gespannt. Also es ist ein super spannendes Gerät und für mich auch genau das Gleiche, dass er kein Vierkanal ist, ist der einzige Grund, ihn nicht zu kaufen.
Also absolut, bin ich bei dir. Ich würde auch selbst behaupten, dass es natürlich waghalsig ist zu vergleichen zwischen einem echten Plattenspieler, den echten 12-Inch-Platten und einem Controller, der das Ganze imitiert. Da brauchen wir auch nicht drüber diskutieren, aber, und du hast es gerade schon gesagt, das ist der bestmögliche Kompromiss, wenn wir über einen Controller reden. Da kommt meiner Meinung nach auch kein anderes Gerät ran von der Haptik, von der Latenz und allem, was da mit dazugehört. Das ist schon mega geil. Und auch ich habe tatsächlich, ich behaupte von mir nicht, dass ich gut scratchen könnte. Ich habe das früher mal hin und wieder mal gemacht und habe mal angefangen, sowas zu üben. Und ein paar Basics sind mir da vielleicht auch bekannt, aber jetzt bin ich quasi dazu genötigt worden, so aus eigenem Antrieb, das einfach mal wieder zu probieren, und das geht so geil, dass ich das tatsächlich so hin und wieder hier dann so einfach mal mir 10 Minuten nehme, stelle mich ran, ich versuche das, mach das, und ich bin der Meinung, dass es wirklich ultra geil ist. Also es ist ein schöner, richtig guter Kompromiss, und da gehe ich voll mit. Ich denke auch, dass wir das Gerät auch auf größeren Bühnen zukünftig öfter sehen werden. Was die Besonderheit ja ist, und das ist einer der absoluten Key-Features, das ist die Integration in Serato und die Kombination mit dem Standalone-Modus. Bis dato.
Was ich richtig geil finde, ist diese Möglichkeit, vielleicht wolltest du es auch gerade sagen, dass genau. Du halt ein, ja, dann red einfach weiter.
Du redest von der Omnisource.
Genau, crazy.
Ja, und genau das Ding oder so, diese Möglichkeit habe ich jetzt auf die Probe gestellt am Wochenende. Und das ist unfassbar geil, weil du, wie gesagt,
hört ihr die Begeisterung aus der Stimme heraus?
Ja, du musstest ja bis dato zum Beispiel beim Prime 4 oder anderen Prime-Geräten immer umschalten zwischen dem Controller-Mode und dem Standalone-Mode. Das heißt, du konntest nicht irgendwie, klar geht heute auch noch nicht, Virtual DJ Controller-Mode Prime 4 nutzen, und dann musstest du halt das Gerät wirklich komplett erstmal umswitchen auf den Standalone-Modus, und das war immer eine Audiounterbrechung.
Ja, um das auch mal zu konkretisieren, du musstest das Gerät neu starten. Das Gerät hat neu gebootet. Das ist nämlich der. Ja, der hat im Hintergrund einen kompletten Reboot vorgenommen. Und das war nämlich das Problem. Das dauerte halt auch einfach mal 15 bis 20 Sekunden, bis der dann wieder einsatzbereit war. Also mal schnell irgendwie einen DJ-Wechsel zu machen von jemandem, der Standalone spielt, auf jemanden, der mit Software spielt, das war halt schlichtweg nicht möglich.
Ja, genau. Und das Ganze ist jetzt aber möglich, indem du wirklich am Gerät links und rechts völlig on the fly die Quelle wechseln kannst. Du verbindest einfach über das USB-C-Kabel dann den Rechner. Wie gesagt, es geht jetzt um Serato, weil mit Serato ist es möglich. Klar könnte man auch andere Software zur Steuerung nehmen, aber das, was ich jetzt berichte, ist rein nur mit Serato möglich. Verbindest dann, wie gesagt, mit Serato, der erkennt den auch. Und übrigens, du musst unter Serato die Version 4.0.5 haben. Ja, 4.0.5. Und das ist mir erst übrigens am Samstag selber aufgefallen. Ich hatte noch die 4.0 drauf und dachte mir, was ist denn hier los? What the fuck? Der Controller wird nicht erkannt. Und dann fiel mir ein, Alter, ich habe den Bericht selber gemacht, ne? Schnell noch die neue Version runtergeladen. Also 4.0.5 und dann zack, USB-Kabel rein und siehe da, hat er mir auch angezeigt, System One verbindet und das ging sofort. Geil. Und dann hast du am Bildschirm eben die Möglichkeit auszuwählen, du gehst in diese Einstellungen und dann kannst du auswählen zwischen Engine und Computer. Das klingt erstmal komisch und kompliziert, aber der macht das dann im Hintergrund auch automatisch. Also du kannst, der zeigt dir dann sozusagen unter Source an Serato DJ Pro und damit wechselt er das automatisch. Ne? Also du hast, es ist ein bisschen umständlich jetzt erstmal in der Erklärung, weil du hast ja in dem Mixer, du hast eine Mixer-Taste, wo du die Einstellung vornehmen kannst für die Lautstärke, Equalizer und Co. und unter anderem auch die Eingangsquellen für Deck 1 und Deck 2. Und da kannst du quasi erstmal eine Grundauswahl treffen, Engine oder Computer. Musst du aber auch nicht. Du musst es einmal nach der Verbindung, musst du Computer auswählen, damit er erkennt, dass Serato DJ Pro dran ist. Danach musst du da nicht wieder rein. Wenn du dann nämlich in der unter Source drauf gehst, kannst du deine SD-Karte, deine interne Festplatte, kannst Tidal wählen, so wie ihr das kennt in der Engine. Ne? Dann wählst du die Quelle aus und da steht dann auch unter anderem Serato DJ Pro. Und dann skippt der automatisch in die Library, die auf deinem Rechner ist, also mit Serato DJ Pro geöffnet. Und jetzt gibt es hier aber eine Besonderheit und das ist die Einschränkung mit dem Nachteil, den ich meine. Denn du hast mit Serato zwar die tiefgreifendste Steuerungsmöglichkeit jetzt an dem Gerät selber, aber was eben passiert ist, angenommen, ich nehme euch jetzt ein bisschen bildlich mit, jetzt rolle ich wieder von vorne an. Du hast quasi deine interne Festplatte oder ich nehme die SD-Karte. Du hast deine Grundlibrary drauf und arbeitest gerade standalone. Und dann möchtest du einen Titel von Serato DJ Pro vielleicht auf das andere Deck laden. Und wenn du den Track, Trackball ist das nicht, dieser, naja, Drehencoder, wo du deine Library quasi durchscrollen kannst, wenn du den bewegst, landest du automatisch ja immer in der zuletzt gewählten Quelle. Zum Beispiel eben meiner SD-Karte. Und die zeigt er auch im Bildschirm an. Allerdings zeigt er die nicht bei Serato an. Wenn du jetzt also einen Track von Serato laden willst, ohne dazu an den Rechner zu gehen, dann musst du über die Quelle wirklich Serato auswählen und musst dann dann kannst du den Trackball auch nutzen und kannst da runtergehen. Aber du musst halt immer erstmal diese Quelle wählen. Das macht erkennt er nicht automatisch. Auch nicht. Und das ist jetzt die Besonderheit, wenn du durchweg Serato DJ Pro verwendest auf beiden Decks. Dann drehst du an diesem Drehencoder und der zeigt dir automatisch im Display immer die zuletzt verwendete Quelle von Standalone an. Also das kann auch sein, dass das noch ein Bugfix wird irgendwie, keine Ahnung.
Ja, aber keiner aktuell meldet, ist es halt schwierig. Kein Bugfix.
Ja, auf jeden Fall ist das aktuell noch ein bisschen, was mir echt zu schaffen gemacht hat, weil du kannst dann, selbst wenn du, und das ist mir ganz besonders negativ aufgefallen, selbst wenn du einen Track in der Serato DJ Pro markierst und du drückst auf den Drehencoder, der ja eigentlich das Laden in das jeweilige Deck zur Folge hat, passiert nichts. Du musst ihn also tatsächlich dann händisch reinladen. Und das ist halt nervig. Und was ich auch nicht gut fand...
Händisch
und das
heißt am Laptop dann.
Ja, genau, mit der Maus musst du dann reinziehen. Ne? Wie gesagt, ich rede jetzt hier gerade noch von dem frühen Stadium, seitdem das überhaupt ermöglicht wurde. Deswegen komme ich jetzt gleich mal kompakt zu dem, was mir negativ am heftigsten aufgefallen ist. Und das nächste ist nämlich auch, und das macht es für mich kompliziert, weil ich ab und zu mal reinschaue nach gespielten Kombinationen, zum Beispiel in die History. Und die History kriege ich vom Standalone-Gerät an dem Bildschirm einfach nicht aufgerufen. Geht nicht. Bedeutet also, ich muss, wenn ich von der History in Serato DJ Pro etwas reinladen will, muss ich so oder so die Maus verwenden.
Mhm.
Na, das ist noch ein bisschen tricky. Aber ansonsten muss ich sagen, ist das wirklich das große Ganze, diese Möglichkeit zwischen diesen Quellen zu wechseln, das ist krass. Das ist richtig krass. Und das ist eine Sache, also ich erkläre noch eine Sache, die richtig geil ist, aber jetzt erstmal Jetzt erstmal zu deinem Zwischenruf.
Also die Begeisterung ist kaum zu spüren bei dir. Aber ich muss mal eins sagen. Ich glaube, und es jetzt ohne, dass ich das jetzt irgendwie von InMusic oder so weiß, aber ich glaube, dass diese Funktion, dieses Omnisource, nie dafür gedacht war, ein komplettes Set mit zwei unterschiedlichen Quellen zu spielen. Sondern dass das eher dafür gedacht war, beim Wechsel eines DJ oder wenn du jetzt wirklich B2B spielst und der eine ist dann halt mit seinem Rechner verbunden und spielt über das zweite Deck zum Beispiel seine Songs und der andere spielt über das erste Deck standalone. Dafür ist das, glaube ich, gedacht und dafür brauche ich dann auch nicht die History oder habe ein Problem damit, wenn ich jetzt den Encoder nicht nutzen kann.
Absolut, gebe ich dir recht. Aber das ist, es meckert auf dem hohen Niveau, ganz ehrlich. Also.
Ja, ich weiß gar nicht, ich bin mir ein bisschen unsicher, ob man da überhaupt dran gedacht hat, das so umzusetzen, wie du es dir wünschen würdest. Weißt du, wie ich meine?
Nun ja, ich sag mal so, wenn man einen Schritt geht, sollte man schon den Folgeschritt bedenken. Wenigstens bedenken.
Ja, aber... Wer nutzt denn, also das, ich sag jetzt, wer nutzt denn das in der Kombination? Und im Prinzip habe ich am anderen Ende jemanden sitzen, der das in der Kombination nutzt, aber ich würde dann auch entweder komplett standalone arbeiten oder mit dem Laptop arbeiten. Aber die Kombination, Das erschließt sich mir einfach nicht.
Nee, das ist ja auch okay, aber darum ging es mir jetzt auch gar nicht und auch, wie gesagt, dass die History dann nicht so umgesetzt ist, das ist auch erstmal wirklich ganz hohes Niveau, das wollen wir jetzt mal nicht in den Fokus rücken, aber wenn ich ihn im Controller-Modus nutze mit der Serato DJ Pro, dann erwarte ich schon, dass er, wenn ich den Drehencoder nutze, dann auch entsprechend auf Serato reagiert, ne, weil... Wenn ich jetzt dazwischen die Quelle wechseln würde, wenn ich jetzt zwischendurch immer die Quelle wechseln würde, ist klar, dass er vielleicht durcheinander kommt, dann würde ich jetzt auch nichts sagen. Aber wenn ich auf beiden schon die letzten 20 Tracks alles auf Serato gespielt habe und der eigentlich vollständig im Controller-Mode gerade genutzt wird, dann erwarte ich schon, dass er nicht, wenn ich einen Dre-Encoder, dass er dann versucht, auf eine interne Quelle zuzugreifen. Das ist halt schon ein bisschen doof. Ja, das ist, wie gesagt, es ist ein Bug, nehme ich an. Das ist einfach...
Und wann bestellst du den System One dann?
I don't know. Ich warte mal noch einen Augenblick. Den Augenblick kann ich jetzt noch warten.
Welchen Augenblick?
Du bringst mich gerade in eine, du bringst mich gerade in eine schwierige Situation. Ich sag mal so, ich habe ihn noch nicht bestellt. Ich werde ihn auch noch nicht bestellen.
Wirst du ihn im Juli dann wahrscheinlich bestellen?
Spätestens dann.
Ja, ich verstehe.
Ja, genau. Das lassen wir jetzt auch bitte genauso stehen.
Ja.
Genau. Aber ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, wir hatten damals mal schon unter vorangegangenen Engine-Versionen über einen Nachteil gesprochen, der mir tierisch auf den Keks ging. Und zwar, wenn du jetzt davon ausgehst, du hast... mein Setup damals war der Prime 4 mit einer intern verbauten Festplatte. Eine SSD und hin und wieder auch mal mit der aktuellsten Musik dann eine SD-Karte ergänzend, weil ich nicht immer die Platte komplett neu aktualisiert habe. Und jetzt ist es mir damals so gegangen, ich habe dann ab und zu mal wirklich einen Track von Tidal gebraucht wenn du quasi sozusagen auf Tidal warst und du hast den dann einer Vorbereitungsliste hinzugefügt.
Den Track aus Tidal hast du ja nur gebraucht, um zu Hause dir den mal anzuhören, ne?
Na, selbstverständlich. Cool. Ich bin da ganz offen. Wenn irgendeiner kommt mit ungarischer Volksmusik auf einer Hochzeit spontan, ja, mein Gott, was soll's. Wenn ihm das so wichtig ist, dann spiele ich ihn auch. Also, bleiben wir mal wirklich realistisch, ne? Also, deswegen, ja, ich habe Tidal genutzt. Und das Problem, was jetzt zur Folge war, ich habe die Quelle gewechselt und die Vorbereitungsliste war leer.
Oh ja, das kenne ich.
Weil, und das ist jetzt egal, ob das Tidal ist oder ob ich auch den, ob ich jetzt zum Beispiel auch einen Track von einem externen Medium, einem anderen, einer SD-Karte oder einem USB-Stick in die Prepare-Liste geladen habe. Die war immer in der Prepare-Liste des jeweiligen Mediums. Ach, die, jetzt habe ich, das war immer das Nervigste, genau, die neueste Musik habe ich mir in die Prepare-Liste von der SD-Karte gepackt und wollte dann aber on the fly weiterspielen von meiner Hauptplatte und wollte nur die 2-3 Tracks von meiner SD-Karte in der Prepare-Liste haben, aber die war eben in der Prepare-Liste von dieser scheiß SD-Karte. Also war ich immer gezwungen, um das im flüssigen Flow in der gleichen Liste zu haben, ging ja nicht, musste ich immer die Quelle wechseln, um auf diese Prepare-Liste zuzugreifen.
Ist es jetzt anders?
Ja. Es gibt jetzt eine zentrale Prepare-Liste.
Ja, das heißt, ich wusste genau. Das noch aus der Entwicklung, dass das in Entwicklung ist, aber ich wusste jetzt nicht, ob das schon veröffentlicht wurde.
Und das ist das Geilste überhaupt. Also ja, jetzt klar. kannst du jetzt wirklich 2 USB-Sticks, eine SD-Karte und meinetwegen auch noch Tidal verbunden haben, egal von wo du es dann in die Prepare-Liste schiebst. Du hast es in einer Prepare-Liste und nicht, musst nicht die Quellen wechseln. Und das war ja total zum Kotzen jedes Mal. Und das ist aber, Gott sei Dank, ist nicht mehr so. Wirklich geil. Absolut geil. Und was mir auch richtig geil gefallen hat, ist die Kombination der gesamten Effekteinheit. Weil die Hardware-Effekte vom System One, die ja verbaut sind, die sind auch 1:1 unter Serato im Controller-Mode nutzbar. Und da du merkst, also es war beim Performer jetzt auch schon so, okay, aber du hast mit dem System One nochmal eine ganz neue Integrität, weil du direkt auch auf die Einstellung dafür komplett einfach on the fly am Gerät machen kannst. Um das mal kurz runterzubrechen, du hast eigentlich, außer dass du den Laptop davor stehen hast und diese Sache mit dem Drehencoder, überhaupt nicht das Gefühl, als würdest du etwas anderes tun, als Standalone zu arbeiten.
Mhm.
Und das ist schon mega geil. Also diese tiefgreifende Integration, also die tiefgreifendste Integration einer Software auf ein Standalone-Gerät, das, was Rain hier versprochen hat, dem sind sie absolut gerecht geworden, auf jeden Fall.
Das ist schon
ziemlich geil. Ja. Also das Arbeiten hat ultra Spaß gemacht.
Das glaube ich dir. Es ist ja auch ein ultra geiles Gerät. Also als ich den da testen durfte, bei Thomann damals, habe ich ja das Video aufgenommen. Ich muss auch wirklich sagen, ich war hin und weg. Also das ist wirklich ein Gerät, was ultra geil umgesetzt wurde. Und was mich persönlich auch sehr gefreut hatte, war, dass man tatsächlich die, also auch im Standalone-Betrieb easy den Equalizer auf Stem-Steuerung umstellen kann. Ich meine, wir sind uns beide einig, 4 Putis wären besser, eine vierspurige, aber ich finde es schon sehr, sehr geil und ich nutze es auch in der Praxis jetzt mit DJ Pro und dem FLX 10 momentan sehr häufig und habe dann dadurch, hat sich auch so ein bisschen die Art und Weise, wie ich auflege, verändert. Und mir fehlt tatsächlich beim FLX 10 einen Knopf, bei dem ich das easy umschalten kann, was ja bei dem System One ganz easy gelöst ist. Da ist einfach oben drüber ein Knopf, kannst du umschalten von Equalizer auf Stem-Betrieb. Und das finde ich mega gut umgesetzt, so insgesamt auch. Und ich freue mich total drauf, weil es ist ja bekannt, Denon DJ, Rain, gehört ja alles zusammen, ja. Und die Innovationen, die wir hier jetzt sehen, die machen schon sehr viel Feuerfreude auf das, was aus dem Hause Denon vielleicht demnächst kommt.
Die Kombination mit DJ Pro und dem FLX 10 müsste eigentlich sogar softwareseitig einstellbar sein, dass du deinen Equalizer ersetzen kannst.
Ja, das habe ich ja. Das habe ich. Aber wenn du jetzt, ich habe so 2-3 Übergänge, die ich halt schon seit Jahren immer wieder spiele, ne, so ein paar Routinen und wenn ich diese spiele, dann brauche ich auf jeden Fall einen Equalizer. Ja, da bringt mir die Stem-Steuerung nichts.
Ja. Jetzt, worauf ich hinaus wollte, ist, dass du auch in der Software einstellen kannst, über welchen Shortcut das umgeschaltet wird.
Das habe ich nicht rausgefunden.
Ich bin der Meinung, unter DJ Pro, so wie ich das letzte Mal probiert habe, nämlich auch mit dem Performer.
Aber nicht mit dem iPad, oder?
Na, warum nicht?
Ja,
aber es sollte machbar sein. Probier es einfach mal oder schau mal, ob du einen Befehl dafür findest, den du einstellen kannst. Ich habe es mit dem Groove 6 und mit dem Performer probiert. Da habe ich es mir jeweils auf Shift und die Q-Tasten gelegt. Also wenn ich Shift drücke und Q, dass der umschaltet zwischen Equalizer und, also beim Performer ist das übrigens standardmäßig mit Serato, dass wenn du Shift drückst und Q, dass er dann zwischen Equalizer und Stem-Steuerung umschaltet. Okay. Und das habe ich bei DJ Pro mir auch dann so eingestellt. Aber frag mich jetzt bitte nicht wie.
Ja, warten wir mal ab, solange werde ich das System in der Kombination ja nicht mehr benutzen.
Genau, und dann ist es ja bei dem, genau, System One so, dass es jetzt eine dedizierte Taste dazu gibt. Ob die jetzt wirklich notwendig gewesen wäre, lasse ich jetzt mal wirklich im Raum stehen. Ich fand es jetzt nicht schlimm, mit Shift und Q da am Performer das umzuschalten. Das ist auch völlig.
Ich schalte das schon oft um. Also ich bin,
ja, ja,
da,
kannst
ich
du doch.
Bin pro Taste.
Ja, aber das geht genauso schnell. Und ja, ist aber auch wurscht. Ist jetzt wirklich völlig wurscht. Das ist in Ordnung, dass es das als dedizierte Taste gibt. Aber weil du Stems angesprochen hast, da gibt es noch einen feinen Unterschied. Ich bin ja seit eh und je begeistert von der Live-Stem-Analyse bei Serato. Erstens geht sie mit der richtigen Peripherie natürlich unfassbar schnell, kriegst nicht mal mit.
Ja.
Und die Steuerung über die Pads ist natürlich auch geil, weil diese Effekte, also die Ein- und Ausblendeffekte der Stem-Steuerung sind nämlich ganz geil über die Pads gelöst. Unter Serato schon. Und das hat jetzt, unabhängig, da will ich jetzt die Qualität nicht in den Fokus rücken, aber unabhängig davon, hat das jetzt Engine unter der 4.6 noch geiler gelöst. Weil du hast jetzt, wie unter Serato ich das schon kannte, auch darunter die Pads, um die mit Effekt auszublenden.
Genau.
Aber für jede Spur einzeln. Das Problem nämlich unter Serato ist, du hast die Vocals kannst du einzeln mit einem Effekt ausblenden und dann hast du drei verschiedene, also quasi unter dem die Melody, die Bass und Drums. Wenn du eine der drei darunterliegenden nimmst, werden aber alle drei zugleich mit einem anderen Effekt ausgeblendet. Und das kannst du nicht separieren. Und die Engine hat es wirklich für alle einzeln. Und das ist geil.
Und da kannst du verschiedene Ausblendeffekte auch einstellen dann, ne?
Das habe ich jetzt, soweit habe ich noch nicht geschaut. Auf jeden Fall geht es aber, dass ich wie bei den Vocals einzeln unten drauf, dann geht er mit dem Echo raus. Dann kann ich das für den Bass auch mit einem Echo raus und für Melody auch mit einem Echo raus oder Drums mit einem Echo raus. Unter Serato kannst du eine der unten drücken, dann ist es entweder über einen Reverb raus, über ein Echo raus oder einfach, keine Ahnung, über Shutter-Effekt raus oder sowas. Und das geht dann aber immer für die drei Spuren zusammen unter Serato. Und das nervt halt, weil ich doch schon manchmal einzelne Spuren über die Pads gern mit einem Effekt deaktivieren will. Klar kann ich sie einzeln komplett killen mit den oberen Tasten, aber unter Engine gefällt es mir besser, weil ich wirklich oben einzeln und unten jeden einzelnen mit Effekt ausblenden kann und einblenden kann.
Sehr nice. Jetzt habe ich noch eine konkrete Frage an dich, was die Patterns angeht. Du bist ja auch Nutzer des Performers, der ja eine neuere Technologie der Patterns hat, also der Jogwheels, sage ich jetzt mal, des Plattentellers. Und in dem System One sind ja jetzt die Teller verbaut, die auch im Rain One verbaut sind. Die ja von der Technologie her deutlich älter sind, auch schwerer sind, ne? Der Motor ist schwerer und so weiter. Wie schätzt du das ein von der Performance? Wie war das für dich beim Auflegen? War das ein Unterschied? War das besser? War es schlechter?
Also grundlegend müssen wir mal sagen, die Pattern unterscheiden sich vom Performer zum System One nochmal gewaltig. Also klar, wir brauchen nicht darüber sprechen, dass beim Performer noch Displays eingebaut sind. Auch generell ist die Sensitivität noch viel, viel präziser. Ich würde sogar so weit gehen, ich hatte den Rain One vor etwas deutlich längerer Zeit in der Hand. Ich hatte die nicht eins zu eins nebeneinander. Ich würde aber behaupten, dass die vom Rain One zum System One nochmal deutlich präziser geworden sind. Und die Haptik ist nochmal eine andere, würde ich jetzt behaupten. Na, den Unterschied zum Performer brauchen wir gar nicht erwähnen. Das ist eine andere Nummer, deutlich
anders. Ja, aber würdest du jetzt sagen, dass das vom Performer dir besser gefällt oder das vom System One?
Nein, definitiv System One.
Okay, also, warum?
Kann ich dir nicht mal beschreiben. Das wird einfach auch mit der Latenz zusammenhängen, weil die Verbindung zwischen den mechanischen Teilen ist ja auch nochmal eine andere. Na, du hast beim Performer, hast du ja den Display in der Mitte und da ist ja dieses, der Plattern ist ja aufgelegt, der ist unten quasi, da ist eine komplette Scheibe draufgelegt, die nach innen eine Hülse geführt hat, die dann sozusagen die Steuerung abnimmt. Und beim System One hast du diese Gussplatte, aber da ist oben der Pin, der ist mit dem Pin direkt verbunden. Und ich bin der Meinung, dass das natürlich eine deutlich präzisere Steuerung und eine deutlich präzisere Signalführung ermöglicht. Also das ist, ich kann mich jetzt so doll täuschen, aber ich bin absolut der Meinung, dass das, was im System One drin ist, präziser gibt's das noch nirgendwo.
Krass,
ja. Das ist, merkst du in Haptik und Feeling, das ist krass. Und wenn ich die Wahl habe, von dem Funktionsumfang und weil es ein Vierkanal ist, finde ich den Performer nach wie vor mega geil. Aber wenn es einfach um das Handling geht und diese Haptik, dann ist es der System One ganz eindeutig. Ganz eindeutig.
Krass.
Und ich kann es nicht definieren. Ich kann es wirklich nicht definieren. Muss man in der Hand gehabt haben.
Ja, ja, klar. Ich meine, das ist ein Rain-Gerät. Die fühlen sich immer geil an. für mich ist es halt wirklich No-Go, dass er keine vier Kanäle, also drei bräuchte ich halt mindestens, ne? Drei Kanäle versus absolute Minimum, weil ich habe so viele Routinen, so viele Mixes, die ich gerne mache, wo ich einfach drei Kanäle brauche. Ne? Den vierten, den brauche ich jetzt auch nicht unbedingt, da muss ich ehrlich sein. Aber
doch, ich hab, ja.
Und zum Vorhören schon gar nicht, weil das kann ich ja direkt in der Engine machen.
Ja, das ist richtig. Aber die, das hatte ich ja auch eingangs gesagt. Ich bin sogar der Meinung, ich könnte meine Performance, ich bin da bei dir, ich bin auch über mindestens drei Kanäle in manchen Routinen drin. Aber dadurch, dass ich jetzt auch schneller zugreifen kann, könnte ich mir vorstellen, dass ich es über zwei Kanäle abgebildet kriege. Weil ich seltenst wirklich auch drei Titel zugleich laufen habe. Und wenn, dann könnte ich das, was über drei Kanäle läuft, mit einem Kanal auf jeden Fall mit dem Sampler hinkriegen. Und das, was ich sonst ja drei oder vier Kanäle brauche, hängt ja auch von den Zeiten ab, wie ich bestimmte Titel dann auch mir zusammensuche. Und das geht jetzt deutlich schneller und das ist auch eine richtig geile Funktion. Das sind diese drei dedizierten Tasten für Schnellzugriffe auf Playlists.
Ah ja, das ist richtig
das
geil.
Das ist brutal. Und du kannst wirklich jederzeit dir deine Playlisten auf diese drei Tasten legen. Du gehst in eine Playlist rein, bleibst lange auf der Taste, dann ist diese Playlist auf dieser Taste gespeichert. Wenn du in die nächste gehst, willst du die irgendwann überschreiben, gehst einfach in die nächste, setzt die auf Favorit. So kannst du das über den Abend immer wieder, wenn du jetzt, keine Ahnung, 90er, 2000er und dann die besten Black Hits da draußen nochmal in deine Favoriten hast für die nächsten halbe Stunde, dann hast du die immer im Schnellzugriff und wenn du dann sagst, okay, jetzt gehst du doch wieder in die 80er zurück, dann setzt du dir die drei anderen da wieder hin. Das ist mega geil. Also die Idee gehört gekrönt, ganz ehrlich.
Ja, sehe ich genauso, finde ich auch geil.
Und das übrigens noch, entschuldige, wenn ich jetzt nochmal reingrätsche, aber das ist auch
du
übrigens
nicht
das,
rein,
was ich...
Du hast das Gespräch heute.
Oh, das ist ja was ganz Besonderes. Tatsächlich ist auch das, was mir aufgefallen ist, weil ich ja erwähnt hatte, dass ich immer häufiger jetzt auch mich mit dem Scratching wieder beschäftige. Ich habe eine Playlist dann einfach mit diesen Scratch-Samples dann fixiert. Ja. Und in dem Moment, wo ich wirklich merke, okay, das ist jetzt so ein Track, wo man es einbauen könnte, gehe ich auf die Playlist, kann mir schnell den jeweiligen Sample draufladen und Feuer frei. Das ist geil.
Das ist wirklich geil, ja. Richtig cool. Ich bin so gespannt.
Ich bin sicher, dass ich noch was vergessen habe. Ich bin sicher.
Ja, natürlich. Das Gerät ist ja ultra komplex, ne? Und es bietet so viele neue Möglichkeiten und Funktionen. Das ist schon sehr verrückt. Also ich muss auch wirklich sagen, das ist ein sehr tolles Gerät geworden. Mir auch sehr gut gefällt. Aber wie gesagt,
es gibt auch viele, die können sich mit diesem Hochkant-Display nicht anfreunden. Habe ich auch erst gedacht, dass das scheiße wäre.
Das ist mir egal.
Weil die meisten von uns mobilen DJs, sind wir mal ehrlich, sind einfach horizontale Wavelines gewohnt.
Ja, das stimmt, ja.
Und die meisten, die ich gehört habe, die haben gesagt, naja, horizontale Wavelines lassen sich in dem Ding total bescheuert wiedergeben. Das ist, die sind... anzeigbar, aber du hast natürlich einen kürzeren Ausschnitt, ist klar.
Ja.
Aber ich bin auch derjenige, der sagt, ich will die horizontal haben. Mittlerweile, ich habe den ganzen Samstag, ohne dass ich es gemerkt habe, mit Vertikalen gearbeitet und es hat mich nicht mal gestört, weil ja, das Display ist darauf ausgelegt.
Ja, ja, klar. Ja.
Und ich finde das sogar mittlerweile noch viel geiler. Das, was ich horizontal habe, das ist ja viel natürlicher, wenn die eigentlich so nebeneinander, auch so wie die Decks
angeordnet sind. Ich wollte gerade sagen, gerade beim Scratchen ist es so eigentlich natürlicher und die ganzen Scratch-DJs, die haben meistens tatsächlich, also mit früher war das so, eigentlich immer die vertikale Ansicht gehabt am Inserator auch.
Ja.
Das und ich oft beobachtet.
Ich finde es auch mega geil so.
Ja.
Und du hast ja vorhin schon mal gesagt, die Waveline ist auch, also eines der schlimmsten Dinge unter Engine war wirklich die Waveform. Du hast da ja gar nichts rauserkannt. Und das um Gottes Willen, das ist echt zum Glück geändert, dass du nicht in der RGB-Waveform drin hast. Das ist mega geil.
Klar, vor allem, wenn das jetzt auch auf die anderen Geräte kommt und ich glaube, das lässt jetzt sehr viel Hoffnung offen für coole Sachen.
Was auch super schlüssig gelöst ist, entschuldige, jetzt bin ich einmal warm, ne? Ich gehe jetzt gerade so durch, was mir alles aufgefallen ist am Samstag, die Fader-Effekt, ne? Gibt's ja auch eine dedizierte Taste für.
Genau,
ja. Das ist ultra nativ gelöst. Das ist so geil. Du drückst da drauf, dann kannst du auch generell alle Einstellungsmöglichkeiten, auch für die Effekte, ne? Einfach lange drauf gedrückt halten, um die Parameter ändern zu können. Wenn du kurz drückst, wird es aktiviert oder deaktiviert. Wenn du lange gedrückt hältst, kannst du über ein Display dann die Einstellung vornehmen. Das ist so geil gelöst. Das macht Spaß. Also ich höre jetzt auch auf wieder. Also
man kann es, also es ist kaum rauszuhören, dass dir das Gerät gefällt. Ich bin mal gespannt, ob du das aushältst. Du musst den ja morgen abgeben.
Heute.
Heute, ja.
Ja, ich nehme den heute mit nach Hamburg.
Ja, dann kriegt den DJ Note. Und red auch nochmal mit ihm drüber, dass er da Videos aufzeichnen darf, ja. Das habe ich noch nicht gemacht.
Ach
im
so.
Detail. Also noch nicht im Detail.
Ja. Das habe ich aber schon gemacht.
Okay. Wir telefonieren gleich nochmal. Gut, dann würde ich sagen, haben wir kein Thema gehabt und trotzdem eine Stunde gelabert. Also
ja, erfahrungsgemäß sind das die geredet. Besten.
Ja. Finde ich cool. Schreibt gerne mal, ob euch sowas gefällt. Ich meine, es ging jetzt schon lange nicht mehr um so ein technisches Thema. Irgendwie war in der letzten Zeit auch nicht so, es war einfach nicht so präsent. Aber spontan.
Aber es wird wieder kommen.
Ja, das wird dieses Jahr sowas von kommen, Leute. Oh, wir könnten auch jetzt schon sprechen, aber
nein,
wir dürfen
nein,
nicht.
Nein.
Also in diesem Sinne würde ich sagen, wünschen wir euch eine schöne Zeit. Wir hören uns in spätestens 2 Wochen wieder.
Jetzt hab ich's. Alter Schwede.
Hörst du den Beat? Ja, da ist was los. Stefan und Olli, ihr Podcast ist groß. Für DJs gemacht, die den Sound lieben. Hotcue ist da, um den Takt vorzugeben. Hier geht's um die Szene, um Leidenschaft pur, um Erfolg, um Stories und jede DJ-Tour. DJ Allianz, wir bringen euch zusammen. Ein Netzwerk, das brennt wie helle Flammen. Hotcue, dein Podcast am Start von der DJ Allianz, das ist kein Standard. Beat Stories und alles, was zählt, mit Stefan und Olli, die DJ-Welt erzählt. Ob Technik-Talk oder Insider-Geschichten, Hotcue zeigt dir, wie DJs das meistern und sichten. Von nächtlichen Gigs bis zu großen Ideen. Hotcue bringt das raus, was DJs verstehen. Es geht um Community, um Spaß und den Bass, um harte Arbeit und was wirklich passt. Persönlich, direkt, so wie's jeder mag. Hotcue bringt den Sound für den neuen Tag. Hotcue, dein Podcast am Start von der DJ Allianz, das ist kein Standard. Beat Lied, Stories und alles, was zählt. Mit Stefan und Olli, die DJ-Welt erzählt. Zusammen sind wir stark, das ist der Plan. DJ Allianz, ein Netzwerk, das kann Erfahrungen teilen, der Szene den Raum. HotQ macht's möglich, ein echter Traum. HotQ, dein Podcast am Start von der DJ Allianz, das ist kein Standard. Beat Stories und alles, was zählt, mit Stefan und Olli, die DJ-Welt erzählt. HotQ setzt den Marker im Leben, ein Podcast für DJs, ihr werdet's erleben. DJ Allianz, die Zukunft beginnt mit Stefan und Olli, wo der Beat gewinnt.